Ein ganz herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge Dimensionswechsel mit Robin Kaiser und mir. Und wir haben uns heute im Vorfeld wieder besprochen, was sind gerade für Themen im Raum, um was möchte es gehen. Und wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Es geht um so vieles, was wir jetzt heute ansprechen wollen, unter anderem das Christusbewusstsein, aber auch uns selbst in diesem Wechsel, in diesem Wandel. Wir wollen auch auf körperliche Themen eingehen und dann einfach schauen, was da noch so durch uns kommen möchte. Herzlich willkommen, Robin. Schön, dass du da bist.
Ja, schön mit dir zu sein.
Ja. Robin, zuerst hatte ich mir so gedacht, wir nennen dieses Thema die Stärke in der Fragilität. Weil es, vielleicht heißt es nachher auch so, aber vielleicht auch ganz anders, weil es doch in der letzten Zeit zu Prozessen kam. Auf deiner Seite war das jetzt mehr körperlich. In meinem Raum waren es Entscheidungsprozesse, die weit über meine Person hinausgingen. Und wir wollen ja in diesen Folgen auch gerne immer teilen, wie gehen wir dann um mit so etwas, wie nehmen wir das wahr, um auch euch zu inspirieren. Schau, man kann da auch anders drauf blicken. Und im Hintergrund haben wir natürlich immer das Thema Dimensionswechsel. Wir sind im Wandel. Und natürlich auch das Thema lösungsorientiert vorgehen. Ja, Robin, wie ist es denn dir so die letzten Monate ergangen? Magst du das mal öffnen?
Ja, gerne, gerne. Es sind herausfordernde Zeiten. Und ich habe es selber an mir, an meinem Körper erlebt in letzter Zeit, dass ich immer wieder tief in Ohnmachtsprozesse eingefädelt worden bin. In Prozesse, wo ich mich so nackt, so verletzlich, so schwach auch gefühlt habe, auch körperlich, dass ich mir wirklich die Frage gestellt habe, was geschieht in dem Moment, wo körperliche Verletzlichkeit da ist? Was für eine Stärke kann im Bewusstsein in dem Moment geboren werden, wenn der Körper nicht mehr topfit und leistungsfähig und immer präsent ist? Nach meiner Erfahrung habe ich ganz, ganz viel in der Schwäche öffnen und lernen dürfen. Aus dem Ego-Bewusstsein ist Schwäche und Ohnmacht so etwas, was es überhaupt nicht mag, was es überhaupt nicht ausstehen kann. Es will ja immer topfit und leistungsfähig und schön und so weiter sein, ne, damit das alles am Laufen gehalten werden kann, was man da sich an Leben aufgebaut hat. Und wenn das Leben dann mal dazwischen funkt mit einer Abrissbirne, ob das jetzt körperlicher Art ist oder in irgendwelchen Schicksalsschlägen, dann wirft es einen erstmal auf sich selbst zurück. Und das ist eigentlich eine ganz kostbare, wertvolle Zeit, wenn das äußere Leben, die funktionalen Strukturen, alles, was man sich aufgebaut hat, erst einmal erschüttert wird. Und das ist etwas, was in der Übergangszeit, glaube ich, auf uns alle immer wieder wartet, dass das, was wir uns funktional im Leistungsbereich in dieser Welt aufgebaut haben, dass das erschüttert wird, damit wir im Bewusstsein tiefer kommen können. Ja.
Absolut. Das sind die Prozesse des Lebens eben auch, dass wir immer wieder eingeladen werden, immer wieder vielleicht auch eine Wegkorrektur dadurch erfahren, ja, wenn wir nicht mehr so auf unserer goldenen Hauptstraße sind, sondern uns in Seitengassen verirren, dass uns so etwas natürlich auch wieder rausholt. Es gibt unterschiedliche Ebenen, ja, warum wir in so eine Fragilität kommen. Aber Fragilität, wie du sagst, wird ja oft so bewertet oder wir bewerten es dann selber gleich so, oh, jetzt bin ich schwach, jetzt kann ich nicht so weitermachen wie bisher. Ja, vielleicht kommt sogar noch das Ego rein und sagt, da will mich jemand hindern oder was auch immer. Und es ist natürlich alles egal. Es ist eigentlich völlig gleichgültig. Wenn du nach innen schaust, dann öffnet sich da immer ein ganz neuer, ein ganz anderer Weg, den es zu verfolgen gilt und wo auch das große Geschenk liegt, oder? das Geschenk, dann wieder eine Erkenntnis zu haben, wieder tiefer gegangen zu sein. Wenn ich das Wort Fragilität nehme, dann erscheint vor meinem inneren Auge so das Bild von einem Boden, der ganz viele Risse bekommt. Und so ist es doch jetzt auch gerade in unserer Welt, in unserer Zeitqualität, oder? Dass wir nicht auf das bauen können, was immer da war. Dass wir nicht mehr auf stabilem Boden stehen, auch nicht irgendwo in unserem Leben, im Zuhause, im Land, in der Wirtschaft, egal wo, ja, überall gibt es Risse im Boden und tun sich Gräben auf und sogar tatsächlich ja in Mutter Erde. Überall, durch die Vulkanausbrüche, durch die Verschiebungen und so weiter. Also, dass diese Fragilität sein darf, wichtig ist, gut für uns ist und wir da total angedockt sind im globalen oder sogar galaktischen Prozess, das liegt eigentlich so auf der Hand. Und vielleicht dürfen wir dann wirklich die Fragilität als absolutes Geschenk nehmen.
Ja, es ist eine Phase des Übergangs. Eine starre Struktur, wie möchte sie sich wandeln? Erst einmal darf Erschütterung ins Feld kommen, darf der Boden, auf dem wir bisher unser Leben aufgebaut haben, beben und Risse darin entstehen. Ein schönes Bild. Ich mag darauf eingehen. Wir haben uns ja mit unserer Identität so eine Vorstellung von uns und unserem Leben gemacht. Wer wir sind, welche Rolle wir spielen. Vielleicht haben wir über Jahrzehnte in eine ganz bestimmte Art des Lebens investiert. Ich bin der und der mit den und den Fähigkeiten, habe den und den Körper, das und das Repertoire an Dingen, die einfach machbar sind. Und wenn das erschüttert wird, wenn das Leben daherkommt und diesen Boden, auf den wir unsere Identität gebaut haben, wenn sie den mal wegzieht, erstmal erleben wir uns in einem Fallen, in einem, okay, ich kann gerade nicht anders als loslassen. Ich fühle mich gerade durch die körperlichen Schwächungsprozesse immer wieder, oder beziehungsweise das Ego fühlt sich an die Wand gedrängt. Ich selbst fühle mich in eine Situation gedrängt, wo es nicht anders geht, als loszulassen. Und das ist im Grunde genommen ein so großes Geschenk, wenn der Boden unter unseren Füßen weggerissen wird, wenn wir nicht mehr wissen, was morgen und übermorgen auf uns wartet, dann ist das Bewusstsein erst offen, um wirklich in Empfang zu gehen. Ja,
und dann sind wir bereit, uns hinzugeben, weil uns in gewisser Weise auch gar nichts anderes übrig bleibt oft, ja? Weil wenn wir keinen Weg mehr sehen, wenn unser Verstand gerade keinen mehr hat oder nichts mehr hat, woran er sich wirklich Sicherheit holen kann, drin festhalten kann, dann übernimmt das Herz die Führung und dahin soll es ja für uns alle gehen. Es geht ja um den Weg des Herzens, den Weg der Seele. Und solange wir immer noch an etwas klammern, überlassen wir die Kraft da nicht. Ja, sobald wir aber loslassen, weil wir eben auch merken, also vielleicht bebt es gerade umso stärker in manchen Leben, weil dazu sehr noch angehaftet wird. Und wenn wir dann merken, okay, das geht nicht mehr, dann gehen wir leichter in den Fluss. Und ich meine, es ist ja bekannt, dass die Menschen sich immer in Notsituationen an Gott wenden. Ja. Und dann immer so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, weil jetzt bitte ich dich wieder, aber so lange habe ich gar nicht gedankt. Aber vielleicht können wir das auch jetzt als positive Kraft sehen, zu sagen, hey, es geht einfach darum, wirklich wieder innerlich in den Fluss zu kommen und das, was aufbrechen will, auch ruhig aufbrechen lassen und ruhig auch mal reinfallen in diese Leere, die sich da vielleicht auftut, um da auf einen ganz neuen Boden zu fallen. Es gibt ja diesen schönen Satz, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und das habe ich immer wieder so erlebt, auch in den tiefsten Tiefen, auch wenn ich körperliche Beschwerden hatte, die ich zu überwinden hatte oder Beziehungsthemen, die sehr, sehr schmerzhaft waren, egal was da in meiner Vergangenheit war. Ich bin immer daran gewachsen und ich habe immer gerade in dem Moment, wenn ich losgelassen habe und gesagt habe, jetzt kann ich nichts mehr machen. Gerade dann ging eigentlich das Tor auf.
Das Leben versucht im Grunde genommen, uns nur zu öffnen mit dem, was es uns schickt. Wir haben uns so lange im getrennten Bewusstsein versteckt und alles dafür getan, dass wir einfach die Schutzmauern hochhalten können, dass wir ablenken können von dem, wenn diese Mauern mal etwas erschüttern. Und im Grunde genommen mit all dem, was auf uns zukommt, was das Leben uns schenkt, möchte es ein getrenntes, geschlossenes Bewusstsein wieder öffnen. Und wie anders, wenn es nicht erschüttert wird, wenn die Grenzzäune nicht getestet werden auf ihre Stabilität, wenn der Boden nicht reißt. Und erst einmal aus dem getrennten Bewusstsein ist ein offenes Bewusstsein etwas sehr Beängstigendes. Wir sagen immer so leicht, ja, wir wollen in das neue Bewusstsein rein, wir wollen das Bewusstsein der Liebe, der Unbegrenztheit erfahren. Aber von dem Ort, wo wir jetzt selber noch stehen, hauptsächlich, ist das Neue erst einmal etwas sehr Beängstigendes, weil es dort keine Kontrolle mehr gibt, weil es dort nichts mehr gibt, was uns irgendwie die alten Selbstbezüge, wer wir denn sind, in welcher Welt wir uns bewegen, all das wird uns in dem Moment genommen oder entrissen. So fühlt es sich erst einmal an. Und erst mit der Zeit erkennen wir, dass in diesem neuen Feld der Unbegrenztheit diese höhere Identität, das, was wir wirklich sind, zu kommunizieren beginnt. Und das ist etwas, ich habe so lange mir selber diese Frage gestellt, warum sollte ich Angst vor der Liebe haben? Im Kurs in Wundern wird das immer wieder wiederholt, dieser Satz. Ich habe es am Anfang nicht verstanden, bis ich tiefer reingegangen bin und wirklich die Ego-Struktur in ihrer Getrenntheit studiert habe und erfahren durfte, ja natürlich, aus dem Getrenntheitsbewusstsein ist die Liebe, die etwas Weitendes, Öffnendes in sich trägt, immer etwas Bedrohliches.
Gerade das, was du einleitend gesagt hast mit nackt sein, verletzlich sein, das gehört alles mit rein, aber das ist ja trotzdem weit nicht die Dimension der Liebe. Da geht es ja viel, viel weiter. Liebe ist ja alles, was wir sind, alles, was wir überhaupt irgendwo wahrnehmen, sehen, erleben können, ist Liebe, weil es letztlich gar nichts anderes gibt als Liebe. Da kommt aber der Verstand ja nicht mehr mit. Der steigt da ja aus, weil er sagt, Moment, ich habe dir da einige Beispiele, was nicht Liebe ist. Und da kommt es ja immer auf die Ebene an, aus der du draufschaust. Ja. Ich würde gerne gerade mal noch beim Körper bleiben, mit dem Hintergrund Liebe. Wie gehst du damit um? Oder wie kannst du unterscheiden, was jetzt durch dich getan werden möchte und was nicht. Und ich möchte das anhand eines Beispiels klar machen. Mir ist dieses Jahr bei mir selbst aufgefallen, dass ich mir manche Dinge so gut vorstellen kann, dass sie mich dann gar nicht mehr reizen, weil in dem Moment, wo ich mir überlege, ich klettere jetzt mit meinen Kindern auf diesen Baum, bin ich schon hochgeklettert. Und zwar nicht nur irgendwie so, sondern ich spüre das alles. Ich weiß, welche Muskeln ich dafür brauche. Ich spüre die Rinne unter meinen Fingern. Ich kann die Aussicht von da oben sehen durch die Blätter. Ich kann mir einen Apfel pflücken. Es ist dann schon geschehen. Und gleichzeitig sitze ich dann hier und habe es ja nicht gemacht und habe aber schon kein Interesse mehr daran, es zu tun. Also das ist auch eine gewisse Sinnlosigkeit, die sich dann auftut in allem. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du ja gar nicht mehr den Drive hast, das zu tun, weil es reicht ja, wenn du es dir vorstellst. Aber manche Dinge tun wir ja doch. Warum?
Ich würde sagen, wenn wir wirklich diese geistige Vorwegnahme uns da so tief reinschulen, dass wir bestimmte Erfahrungen dann nicht mehr machen müssen. Wenn wir es geistig nicht vorwegnehmen können, wenn wir uns nicht vorstellen können, wie fühlt sich Schmerz denn an, dann müssen wir es selber erfahren. Und ich meine mal, dass wir, bevor wir inkarniert waren, immer in diesem Prinzip von geistiger Vorwegnahme gelebt haben. Wir konnten uns alles vorstellen, es war bereits da, aber wir haben es nie irgendwie am eigenen Leibe erlebt. Und die Inkarnation und der Körper ermöglicht uns noch mal tiefer, es nicht nur in den Vorstellungen, sondern auch in der Erfahrung dann zu durchleben, wobei im Grunde genommen der Unterschied zwischen Vorstellung und Erfahrung, wenn man die höheren Bewusstseinsebenen mit einbezieht, gar nicht so groß ist. Es ist letztlich identisch. Nur in unserer Erfahrung aus dem getrennten Bewusstsein erscheint es als verschieden. Und ich bei mir persönlich bekomme es auch mit, je klarer etwas innerlich ausgestaltet ist, desto weniger brauche ich dann die Erfahrung davon. Erfahrung vielleicht sogar ein bisschen als Kompensation von etwas, was ich innerlich noch nicht ganz ausgekleidet habe, was ich noch nicht ganz durchdrungen habe. Und das kann man natürlich einsetzen, wenn es um Leid, um Krankheit, um schwierige Dinge geht, dass man sich so tief innerlich damit beschäftigt, es so durchdringt, dass es gar nicht erst in die Manifestation und die Erfahrung reinsinkt.
Also ich habe den Eindruck, dass wir dann natürlich auch auf Erinnerungen, Erfahrungen aus anderen Inkarnationen zugreifen, ja, wo wir die Erfahrung schon gemacht haben, deswegen brauchen wir es nicht mehr. Ja. Dennoch tun sich da so zwei Gegensätze auf. Zum einen willst du immer weniger tatsächlich körperlich erfahren oder musst du immer weniger erfahren, weil du ja dir alles schon vorstellen kannst, auf die Erfahrung zugreifen kannst, sie dadurch nicht mehr brauchst. Auf der anderen Seite, und darauf wollte ich auch vorhin raus, werden dann auf einmal ganz große Entscheidungen getroffen oder kommen ganz große Wendungen ins Leben, die du dann einfach annimmst, wo du einfach mitgehst, obwohl du nicht mal diese kleine Erfahrung annimmst, auf den Baum zu klettern oder was auch immer, nimmst du dann diese große Erfahrung an, wo du eigentlich Angst davor haben müsstest oder wo jetzt alles aufpoppen müsste. Halt, stopp, das kennst du nicht. Sind das dann vielleicht genau die Erfahrungen, die du noch nie gemacht hast, die deine Seele noch nicht gemacht hat, die sie noch machen möchte, beziehungsweise die für das All eins durch dich gemacht werden wollen. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, im Physischen sind uns kleine Sprünge möglich zur nächsten kleinen Erfahrung, die ähnlich ist wie die davor. Und wieder ein kleiner Sprung und wieder ein kleiner Sprung. Im Geistigen sieht das ganz anders aus. Da können wir von Moment zu Moment in andere Welten eintauchen und sind nicht auf die Erfahrung, die wir zuvor in Raum und Zeit gemacht haben, angewiesen. Also da ist das Spektrum der Möglichkeiten viel größer. Wir sind viel flexibler. Und diese größeren Sprünge erlauben uns natürlich auch Entscheidungen zu treffen, die wir aus dem Raum-Zeit-Bewusstsein erstmal als beängstigend wahrnehmen würden. Was? Darauf lasse ich mich jetzt ein, mein altes Leben so weit loszulassen, zu springen in etwas ganz Neues, was ich nicht kenne. Im Geistigen gar kein Problem. Das wird ganz einfach und direkt und klar gesehen, angenommen, umgesetzt. Die physische Ebene braucht Zeit. Die physische Ebene, um da eine Veränderung rein zu bewirken, da darf dann immer wieder diese geistige Vorwegnahme vielleicht auch wiederholt werden, die Linie klar gezogen werden, in die das Leben laufen soll, um das dann wirklich auch in Umsetzung bringen zu können.
Da kollabiert irgendwie was, habe ich das Gefühl zurzeit, weißt du? Es ist auf der einen Seite die Gleichgültigkeit. Alles ist gleichgültig. Das Nichtwerden, das immer mehr Raum nehmen darf. und auf der anderen Seite die Klarheit eines Weges.
Ja.
Das passt ja gar nicht ganz zusammen, weil wenn alles gleichgültig ist, brauchst du ja auch dich gar nicht zu entscheiden für einen Weg. Und doch ist beides gerade wichtig und beides im Feld, oder?
Ja, ich meine, das Leben besteht aus Paradoxien. Und in meiner Welt passt es sehr gut zusammen, wenn die Gleichgültigkeit größer wird, dass die Klarheit für den eigenen Bestimmungsweg dadurch steigt. Weil dann die Art der Bewegung durch das Leben anders stattfindet als im Dualitäts-Getrenntheitsbewusstsein. Dann kommen einfach nur Einfälle von Moment zu Moment in ein leeres, freies, weites Bewusstsein. Und dadurch erhöht sich die Klarheit. Wohingegen, wenn ich immer mein Leben so strukturiere, dass ich irgendwelche Pläne mental konstruiere und mir Schritte, Programme irgendwie aussuche, dann ist da auch immer Unsicherheit mit im Spiel, weil es dann gibt es das und jenes und dann ist das besser und das schlechter und dann wägt man wieder ab. Und das ist alles ein Feld, wo der Mind mit seiner Vergangenheit versucht irgendwie das Leben zu konstruieren, zu programmieren, zu kontrollieren letztlich. Und im neuen Bewusstsein ergibt sich das auf ganz andere Art und Weise. Da kommen die Impulse zu uns, ohne dass wir, ja, sie provozieren müssen. Es ist wirklich eine ganz andere Art des Zugangs zum Leben. Aber erstmal dahin zu kommen, an diesem Punkt, dass man wirklich sagt, alles ist gleichgültig. Ich meine, das bedeutet auch, ob Krieg oder Frieden, heikles Thema zu dieser Zeit, ist gleichgültig. Warum könnte es gleichgültig sein? Also einfach auch das mit in den Raum zu stellen, das ist dann wirklich, wenn das Prinzip von Urteil und Teilung und Wertung, wenn das aus dem Bewusstsein wegfällt, dann geht die gesamte Struktur, an die wir uns vorher lang gehangelt haben durch unser Leben, dann geht die verloren.
Danke, da hast du eine schöne Kurve gemacht und das möchte ich gerne noch weiter mit dir verfolgen, dieses Nicht-Urteilen. Ich möchte da kurz eine Geschichte erzählen, die vielleicht da auch nochmal praktisch zu verstehen ist. Ich hatte in meinem Leben immer wieder so längere Zustände, weißt du, so manche würden sagen Erleuchtungszustände oder Alleinheit, du kennst das. Und irgendwann wird das ganz normal alles. Aber ich weiß noch, wie sich einmal einer ganz unvermittelt eingestellt hat. Das war während eines TK3-Seminares. Ich hatte also die Seminarleitung und wollte mich um die Teilnehmer kümmern und habe gemerkt, mein Sichtfeld erweitert sich gerade enorm. Und dann war zum Glück Mittagspause, die wir normal immer zusammen verbringen. Aber ich habe dann gesagt, Leute, entschuldigt mich bitte, ich muss ein bisschen allein sein. Bin dann an den Bodensee gelaufen und stand da einfach nur. Und da war so um mich rum Wohngebiet, paar Bäume, ein Mülleimer, der so überquoll mit Plastikzeug, der wunderschöne See mit den Bergen. Ich habe irgendwo Streitereien gehört, irgendwo ein Kind lachen. Und alles war gleichgültig. Das war meine erste Erfahrung von vollkommener Einheit, vollkommener Gleichgültigkeit. Und mein Verstand war da. Der war trotzdem da und der hat gesagt, Sandra, Moment, der Bodensee ist besser als der Mülleimer. Ja, der wollte das werten, der wollte, aber es ging nicht. Das andere war viel echter, viel stärker, viel klarer. Es war völlig klar, dass das hier alles nur Erfahrungsebenen sind, Spielzeug. Ja, es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, ob gestritten oder gelacht wird, ob es ein Mülleimer ist oder die Alpen. Es war egal. Im Sinne von gleichwertig, gleichgültig. Und es hilft total, da dann auszusteigen. Ich lese gerade schon die Kommentare, Sandra. Der Mülleimer. Aber es ist einfach so. Und jetzt machst du den größeren Bogen tatsächlich zu Krieg und Frieden. Und wenn wir das mit diesem Bewusstsein einfach betrachten, wo ist der Unterschied?
Ja, die getrennte Bewusstseinsstruktur hat so Angst, die Unterscheidung aufzugeben, weil dadurch die gesamte Welt sich auflöst, die wir zuvor konstruiert haben. Es ist ein massiver Identitäts- und Realitätsverlust. Wie der Mülleimer und der Bodensee und Krieg und Frieden, da ist kein Unterschied. Es soll alles Ausdruck des einen sein. Was soll ich dann hier noch so? Ja. Weil wirklich alles im unterscheidenden Denken liegt. Und wer sind wir, wenn dieses Denken einmal innehält, einmal stoppt, wenn dieses Denken durch solche Bewusstseinsvertiefungen gar nicht mehr möglich wird? Das ist erstmal wie ein, der Atem wird angehalten und man schaut sich um und überlegt sich, wie so könnte es auch sein, so könnte ich die Realität auch erfahren. Und vielleicht nochmal auf dieses Krieg-Frieden-Beispiel einzugehen. Die Frage ist immer, aus welchem Bewusstsein sind wir ein Teil des Friedens? Vielleicht sind wir gerade dann Teil des Friedens, wenn wir nicht mehr unterscheiden, weil wir dadurch in einer ganz anderen Bewusstseinsfrequenz sind, weil wir gleichgültig mit dem, was ist, da sein können, ohne dagegen in den Krieg zu gehen, sondern einfach genau die Schwingung aus diesem Zustand. Also Gleichgültigkeit hört sich immer so negativ an aus dem getrennten Bewusstsein. Es gibt im Buddhismus einen schönen Begriff, der wird tatsächlich beschrieben, also das Letztendliche, was dort erfahren wird, das Nibbana, das Nirvana, wird beschrieben in einer Erfahrung von Upeka. So heißt das Pali-Wort dazu. Und Upeka heißt so viel wie Gleichgültigkeit, aber auf einer ganz schönen, erfüllten Einheitsweise. Und das fand ich sehr spannend, dass im Buddhismus, aber auch in ganz vielen anderen Traditionen Gleichgültigkeit, Upeka, eines der letzten Zustände sind, in die wir mit unserem Bewusstsein eingehen. Danach kommt nichts mehr.
Die völlige Wertfreiheit, das völlige Annehmen von allem, was ist. Oder letztlich nimmst du es nicht mal an, du bist es.
Genau.
Es gibt auch nichts mehr anzunehmen. Ja.
Ja.
Du bist es einfach. Es ist Ausdruck deines Selbst.
Ja, genau. Da fällt jede Form von Trennung weg, weil es erkannt wird, der Müll und ich, es ist beides Ausdruck des einen. Der See und ich, es ist Ausdruck des einen. Alles, was ich sehe, ist Ausdruck des einen. Und nichts ist anders als so, wie ich bin. Das eine große Leben belebt alles gleichermaßen um mich herum. Und das ist so, wenn man sich da hineingibt, kann man sich in dem so auflösen, dass nichts mehr übrig bleibt. Und das ist, das getrennte Bewusstsein hat so Angst davor und es ist die schönste Erfahrung der Welt.
Und ich würde total gern jetzt mit dir noch diesen Erleuchtungserfahrungsweg weiter begehen, aber vielleicht machen wir das mal an anderer Stelle, weil wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und mir kam gerade so rein, dass wir auch dieses Thema vielleicht noch in die Projektion der Familie bringen können. Also viele Menschen haben wirklich mit Weihnachten ein Thema, weil es ist ja, wie hast du es heute gesagt?
Das Fest der Liebe und Erpressung.
Genau.
Sagt meine Liebste immer. So
Ja,
ein,
das ist
ja.
schön, weil man natürlich dann auch oft wieder zusammenkommt. Das ganze Jahr hat man sich vielleicht nicht gesehen oder wenig oder wie auch immer. Und an Weihnachten doch, ist es das Fest der Familie, der Liebe. Und wenn es nur wegen der Kinder oder Enkel oder wie auch immer ist, man trifft sich doch nochmal oder natürlich auch nicht und macht die Erfahrung der Einsamkeit, in der ein Samen entstehen kann, oder der Alleinheit, wenn man alleine ist. Es ist immer auch eine Einladung, auch hier die Gleichgültigkeit zu sehen, ja, dass in allem auch etwas Schönes steckt. Ist es denn möglich, bin gerade ein bisschen langsam, weil ich so viele Gedanken gleichzeitig habe. Ist es denn möglich, diese Gleichgültigkeit in all diese familiären Themen reinbringen zu lassen und sie damit ganz schnell aufzulösen? Weißt du, nicht durch jahrelanges Arbeiten, jahrelanges Hinschauen, Aufarbeiten, Gespräche und Vergebung und sonst was. Ist es möglich, einfach jetzt diesen Zustand einzunehmen? Ja, auch du bist ich, bist Ausdruck von mir, bist Ausdruck von etwas in mir, was ich bin, was ich erfahre. Können wir eine Abkürzung nehmen?
Ich würde sagen, im familiären Kontext wird das, was wir im Bewusstsein für uns selbst bereits erarbeitet haben, am stärksten getestet und geprüft. Also dort ist wirklich, ja, kommen alle Karten auf den Tisch, hands on, und da wird geschaut, wie verankert ist das Bewusstsein, in das ich mich möglicherweise in mir schon hinein vertieft habe? Und natürlich, im Grunde genommen, die Lösung und die Erlösung von ganz vielen familiären Verstrickungen ist ganz einfach und naheliegend, wenn man die Bewusstseinsklarheit hat, sie auf eine solche Weise betrachten zu können. Also das hat ganz viel mit der Fähigkeit einer neutralen, offenen Wahrnehmung zu tun. Und wenn die Wahrnehmung nicht verzerrt und verstellt ist, aufgrund von bestimmten Rollenbildern, einer gemeinsamen Vergangenheit etc., dann kann auch klar das gesehen werden, wie Verstrickungen im familiären Kontext sich einfach lösen lassen.
Ja,
Meistens, ja, bitte.
ich sage immer, je besser du in dir selbst aufgeräumt hast, umso weniger drücken die anderen die Knöpfchen bei dir. Die gibt's ja nicht mehr, wenn du aufgeräumt hast. Es kann dich niemand mehr triggern. Und wenn er sich dann dennoch noch so verhält, dann siehst du erst die Not bei ihm. Dann kannst du erst wirklich frei draufblicken und diesem Menschen auch helfen, wenn du möchtest. Ja.
Ja.
In anderen Worten, das, was du gerade gesagt hast. Ja.
Ja, der Schlüssel des Mitgefühls ist dort etwas, was mir immer wieder einfällt, wenn es um unser Miteinander, gerade im familiären oder freundschaftlichen Kontext geht. Weil wenn wir diesen Ort beleben, dass wir fühlen, mein Gegenüber ist einfach in dem Bewusstsein, in dem er oder sie ist. Sie kann nicht anders, sie ist angedockt an dieses Bewusstseinsfeld. Es ist, meine Liebste sagt immer, es ist nur Unschuld, Schönheit und Verwirrung. Diese drei Komponenten, wenn man aus einem reinen, unverzerrten Bewusstseinsort schaut, dann kann man in allen Menschen, und seien sie noch so verstrickt in bestimmten Themen, nur Unschuld, Schönheit und Verwirrung sehen. Und das vielleicht als eine kleine Wahrnehmungsübung zu diesen Festtagen kann
Schön.
sehr wertvoll sein.
Wenn wir von unserem Dimensionswechsel sprechen, vom Aufstieg in 5D oder besser gesagt der Ausdehnung des Bewusstseins in 5D, ja, dann sprechen wir ja auch davon, dass wir im Christusbewusstsein sind. Was bedeutet Christusbewusstsein für dich und wie kommen wir da noch geschmeidiger, immer geschmeidiger rein?
Bei mir hat sich die Szene, wo du auf der Bank saßt am See mit dem Mülleimer ganz schön eingebrannt. Und ich mag die nochmal hernehmen, weil in dem Moment der Christus geschaut hat. Es war nicht mehr Sandra, die aus ihren Augen geschaut hat. Der Christus hat aus deinen Augen geschaut in dem Moment. Wir selbst aus unserer Geschichte, aus unserer Konditionierung können nicht so schauen, dass wir alles in Liebe sehen. Wenn wir alles in Liebe sehen, dann schaut der Christus durch uns. Und das ist etwas, das können wir lernen, in dem Bewusstsein so aufzuräumen, dass eine Klarheit, eine Reinheit besteht, dass wir lernen, mit dem Christus zu sehen, mit dem Herzen wahrzunehmen. Und dann erscheint uns die Welt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Also der Christus für mich Ausdruck eines ganz bestimmten Bewusstseinsfeldes, wo die Liebe alldurchdrungen in allem wieder erfahren, erkannt wird.
Und so kann auch ein Jesus sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Weil er sieht gleichzeitig die Unschuld, die Schönheit und die Verwirrung.
Genau.
Und er haftet nicht an, er kann es nicht verurteilen, er kann es nur wahrnehmen.
Ja.
Ja. Du nimmst nur wahr, du unterscheidest nicht mehr. Ein sehr wertfreies und doch sehr, sehr liebevolles Bewusstsein.
Zutiefst. Es ist das, was wir sind. Es ist auch das, wonach sich unser Herz so sehr sehnt, da wieder zurückzukehren. Weil in jedem Moment, wo wir ein Urteil fällen, leiden wir an der Trennung, die wir dadurch von dem, was wir verurteilen, was wir dadurch inszeniert haben. Also wir trennen uns ja mit jedem Urteil von uns selbst ab. Und das ist einfach ein total anstrengendes Geschehen, was viel Energie kostet und was ja unserem Herzen sehr weh tut, wenn wir es genauer betrachten.
Ja, und die innere Motivation ist ja eigentlich, also von einem Menschen, der urteilt, der sagt, ich mache das Gute und du tust das Böse oder so. Er will sich unbedingt auf die Seite des Guten stellen, auf die Seite der Liebe letztendlich. Aber genau so geschieht es eben nicht. Nicht indem wir uns abgrenzen, sondern indem wir eine Einheit herstellen, kommt die Liebe erst wirklich ins Spiel. Vorher ist es eine Frömmigkeit, ein Gutsein wollen, ein Liebsein wollen. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten habe ich einen Podcast gemacht, Liebe oder Liebsein. Also
Ja.
wer mag, hört da noch mal rein, weil das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir machen dürfen, um dann in diese Einheit mehr reingehen zu können.
Ja, das getrennte Bewusstsein, das Ego hat natürlich auch gelernt, durch Anpassung, Freundlichkeit, nett sein, lieb sein, seine Form von Liebe zu imitieren. Aber ich spreche immer von der dualen und non-dualen Liebe. Die non-duale Liebe ist wirklich das, da endet es. Da ist wirklich alles gleichgültig. Die duale Liebe, die wir meistens aus dem Getrenntheitsbewusstsein leben, ist immer eine Liebes-Hass-Beziehung letztlich. Da ist die Liebe, die immer wieder auch in den Krieg rüberflippt und immer wieder zwischen, ja, Liebe, ich brauche dich, ich will dich haben, und einfach einem Spannungsfeld der Dualität stattfindet. Und das ist nicht das, was eigentlich in dem Wort von Liebe transportiert werden möchte, ja.
Ja, das ist wie Krieg für den Frieden, ja. Du
Ja,
musst ja
genau.
immer wieder dann für was kämpfen und da gibt es Gegner, die musst du beiseite schieben können, damit das, was du für gut erachtest, mehr Raum hat. Und so bist du natürlich immer in einem inneren Kampf, in einer inneren Alarmbereitschaft. Was könnte meinen Frieden, meine Liebe denn schon wieder bedrohen? Und das zieht sich ja natürlich dann auch wieder in die Partnerschaften überall rein, ja, dass wir auch da nicht einfach sind und einfach aus der Liebe heraus leben, sondern viele Menschen eben dann meinen, sie müssen diese Liebe beschützen und daraus entsteht dann Eifersucht, weil sie oder er könnte ja jemand anderen noch toller finden oder was auch immer. Da entstehen so viele, ja, Krankheiten, kann man sagen, eigentlich daraus, die alle immer nur zeigen, es ist noch nicht die wahre Liebe, es ist noch nicht das Christusbewusstsein, dass du hier lebst. Ja.
Ja, wir haben halt auch ein sehr spezielles Religionsprogramm reinbekommen, wo die Liebe in etwas verwandelt wurde, was dann mit Regeln und Geboten und Vorschriften und Verträgen und so weiter, also das wurde in ein ganz merkwürdiges Feld dort hineingezogen. Und die Frage ist wirklich, die wir uns stellen dürfen, wer sind wir, wenn wir nicht mehr die Guten sind? Wer sind wir, wenn wir nicht mehr die Bewussten sind auf dem spirituellen Weg? Und dann gibt es da draußen die Unbewussten. Wenn all das aus der Identität rausgewaschen wird und das Leben einfach so angenommen wird, wie es ist, ohne duale Einteilungsmuster. Das öffnet etwas. Das ist wirklich beyond the mind, jenseits des Verstandes.
Ich habe gerade heute meiner Mitarbeiterin gesagt, wir machen jetzt eine neue Reihe. Wer bin ich, wenn? Ja, interessant, dass du das jetzt aufgreifst, weil ich finde diese Gedanken total wichtig als Inspiration. Wer bin ich, wenn ich loslasse? Mhm. Wer bin ich, wenn ich keine Erwartungen erfülle? Oder sogar die Erwartungen anderer enttäusche. Wer bin ich, wenn ich nicht weiß, wer ich in Vergangenheit war? Wenn ich genau heute erst beginne, ich zu sein, ohne auf irgendwas aufzubauen? Wenn ich alles für möglich halte, wer bin ich dann?
Ja. Ja. Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr identifiziere mit dieser Welt? Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr mit meinem Körper identifiziere, mit meiner Vergangenheit? Wer bin ich, wenn ich keine Rollen mehr spiele, wenn ich mich nicht mehr verstecke in mir? Ja, schön, schön. Es ist eine ganz tiefe Reise zu uns selbst, wenn wir diese Fragen in uns, wenn wir denen nachgehen, wenn wir sie für uns prüfen. Und ich meine, manchmal können wir immer noch zurück, wenn wir geprüft haben, ach, ist doch nicht das, was ich mir für mich erhoffe. Dann kann man immer wieder schauen, okay, gehe ich wieder zurück in die alte Identität bis zu einem gewissen Grad. Aber im Grunde genommen, sich erstmal darauf einzulassen, auf diese Fragen, wer bin ich, wenn alles das genommen wird, mit dem ich mich bisher identifiziert habe? Wenn das Leben mir all die Ideen und Vorstellungen über mich selbst nimmt, wer ich bin, was ich kann, was ich erfüllen sollte in dieser Welt als spirituelle Mission, wer bin ich, wenn all das wegfällt, dann wird es rein und nackt und leer und dann kann es sich vertiefen.
Und dann kannst du es füllen mit dem, womit du es jetzt füllen möchtest, ja, oder womit das höhere Bewusstsein es anfühlen möchte, dann bist du wirklich dieser Kelch, durch den es einfach fließen darf. Und es bedeutet überhaupt nicht, dass wir uns verlieren. Im Gegenteil, wir finden uns tiefer. Und das ist ja oft die Angst der Menschen. Dann verliere ich mich. Wer bin ich denn dann noch, ja? Wenn ich das alles nicht mehr bin, ja? Jeder hat da so seine Grenzen, ja? Beim einen sind sie eher im Spirituellen, beim anderen eher im materiellen Beziehungsgeschehen. Ja, irgendwo kann man sich noch nicht so ganz loslösen, weil man das Gefühl hat, dass da ein zu großer Teil von einem selber auch dann weggeht. Mhm. Aber vielleicht ist genau das das Tor zum tieferen Verständnis von uns. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, ich nenne das in meinem Seminar den Spiegel der größten Angst, kennt ja auch jeder, wenn der mal eingetreten ist, dass du genau das, was du am meisten festhalten wolltest oder das, was auf keinen Fall passieren durfte, wenn genau das passiert ist, wenn du genau das verloren hast, dann weißt du aber, ich bin immer noch da. Da gibt es etwas jenseits von all dem, was ich glaube, was wichtig für mich ist, was mich hält, was mich trägt. Ich bin von gar nichts und niemandem abhängig. Und das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, die können wir durch Reflexion herstellen. Oder wenn wir das natürlich lange nicht tun, dann verdichtet sich der Schatten der Angst.
Ja.
Und irgendwann manifestiert er sich natürlich auch. Aber auch dann können wir das Geschenk noch darin erkennen.
Es hat ja auch einen Sinn, warum Angst auch Dinge manifestiert. Letztlich soll die Manifestation der Angst uns ja dann von der Angst befreien.
Ja,
wenn
genau.
wir das Szenario der Angst erleben und mitbekommen, das Leben geht trotzdem weiter.
Genau
ja.
so.
Spiegel der größten Angst, sehr wertvoll. Ja.
Ja, Robin, wollen wir noch was mitgeben den Menschen? Es fühlt sich schon so rund an, irgendwie, was wir da für Themen aufgemacht haben, jetzt so kurz vor Weihnachten. Ich habe tatsächlich, wenn ich so in Weihnachten und auch das neue Jahr reinspüre, das Gefühl, das tut sich nochmal ein ganz großes Tor auf. Tor im Sinne von eine riesige Einladung, eine riesige Möglichkeit.
Ja.
Magst du da auch noch was dazu sagen? Du hast das bestimmt auch.
Ich mag vielleicht noch mal ein Bild aufgreifen mit der Erde, die bebt und den Rissen, die in der Erde auftauchen. Wenn unsere Erde, also das, worauf wir unser Leben aufgebaut haben, wenn das bebt und wenn wir dann in die Risse reinspringen, um uns zu vertiefen, dann können wir ganz, ganz kostbare Schätze aus uns herausholen. Und ich habe das Gefühl, dass solche Übergangsphasen, gerade jetzt Jahreswechsel, Weihnachten, Neujahr, dass das ganz schön auch ein inneres Beben verursachen kann, dass das viel aufreißen kann in uns, dass es viel destabilisieren kann auf der anderen Seite, um uns in eine Erfahrung von Vertiefung und Hingabe und Loslassen hineinzuführen. Und da sehe ich eine ganz große Chance, die das Leben ausspricht für uns als Einladung in dieser hochsensitiven Zeit der Vertiefung in das eigene Bewusstsein.
Danke. Dabei ist mir noch ein Bild gekommen. Und so ein innerer Satz. Wenn wir auf diesen Boden stehen, der jetzt überall Risse bekommt und bebt und wir wollen uns da halten, aber es geht nicht mehr und wir trauen uns zu springen, dann habe ich gesehen, wie wir uns dann in den Rissen im Springen alle wieder an den Händen halten. Weißt du, vielleicht ist das genau der Sprung in die Einheit, in das neue Wir auch, in das neue Miteinander, das aber aus eigener Kraft entstehen muss, nicht weil wir irgendwo beitreten und anderen folgen und dann gibt es immer wieder die gleichen Reibereien, sondern wirklich aus einem kompletten Loslassen, aus einer kompletten Hingabe ans Leben selbst darf etwas Neues entstehen. In einer neuen Wirkraft. Und der Satz, der mir dazu kam, war, die Springenden werden verrückt, für verrückt gehalten von denen, die die Risse nicht sehen.
Ja, schön.
Ja. Ist das ein, wie heißt das? Kaon?
Ein Kaon. Koan, meinst du?
Koan, genau.
Ja.
Koan.
Ja.
Schon lange nicht mehr gehört, das Wort.
Ja, ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen, wie ein Teil der Welt springt und andere die Risse nicht sehen und dann dadurch diese Aktionen überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es auch Angst in den Menschen auslöst, die die Risse nicht sehen, wenn sie sehen, andere springen. Was geschieht dort? Sind die verrückt? Was findet dort statt? Und auf der anderen Seite das tiefe Vertrauen, was in dem Moment geschieht, wo ich weiß, okay, ich kann mich gerade nur auf das einlassen. Und wenn mein Leben zu beben beginnt, die Beziehungen reißen, das Fundament meines Lebens reißt, okay, einlassen. Wenn ich jetzt, wann dann?
Genau. Und es zählt nur, was für dich jetzt richtig ist. Nicht, was die anderen tun. Das ist auch so, so wichtig, dass wir da immer mehr hinkommen. Immer weniger auf die anderen hören, sondern wirklich unserem Herzen folgen. Dann springen, wenn es für uns richtig ist. Und das, was ich gerade gesagt habe, war ja abgeleitet von einem Zitat. Ich glaube, es wird Nietzsche zugeschrieben. Die Tanzenden werden für verrückt gehalten von denen, die die Musik nicht hören.
Ja.
Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir tanzen. Als würde niemand zuschauen. Einfach nur aus unserem Innersten raus. Lasst uns zusammen durch die Feiertage tanzen, durch in das neue Jahr rein tanzen. Lasst uns an den Händen nehmen und das tun, was richtig ist.
Oh, schön.
Sollen wir es damit gut sein lassen?
Ja.
Schön. Herzensdank, Robin. Schön, dass du da warst, dass wir wieder so ein Feld geöffnet haben für die, die unsere Musik hören wollen und mit uns tanzen wollen. Und euch zu Hause wünsche ich einfach eine wundervolle Zeit. Bis bald.
Danke dir.